Dies ist eine alte Folge unseres Podcast-Projektes. Nach dieser Pilotfolge haben wir einen anderen Namen, nämlich Pixelgrüße und ein Sounddesign. Das könnt ihr in den folgenden Folgen hören. Viel Spaß dabei, aber natürlich auch bei dieser Folge.
Herzlich willkommen zu unserem ersten Pixel Talk. In dem Format möchten wir Entwicklerinnen und Entwickler aus der Community, aus unserer Community, eine Plattform bieten, um über ihre Arbeit zu sprechen. Und wir möchten einen Austausch starten, um ein bisschen mehr über die Realität der Games-Branche in Deutschland zu erfahren, über die Bedürfnisse der Entwicklerinnen und Entwickler. Und wir freuen uns heute sehr, dass wir Marius Winter von Wunderfax dafür gewinnen konnten. Mein Name ist Franziska Zeiner und ich bin Sprecherin der Pixelgrünen zusammen mit Alpay, Tim und Ricarda. Und wir möchten heute mit Marius über seine Motivation für sein Spiel Say No More sprechen, ein bisschen über seinen persönlichen Werdegang lernen, unter anderem den Wechsel von einem Angestelltenverhältnis in einem Indie-Studio zu seinem eigenen Studio. Genau, vielleicht sprechen wir auch ein wenig über Monkey Island.
Yes!
Und genau, ich würde sagen, wir legen gleich los. Der Ablaufplan sieht ungefähr so aus, dass wir die ersten 40 Minuten werden Marius und ich uns unterhalten und danach haben wir circa 20 Minuten Zeit für Fragen von euch. Genau, und dann würde ich sagen, legen wir los. Hallo Marius.
Hi Franzi, schön. vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total.
Ja, danke, dass du zugesagt hast. Ich fange mit einer kurzen Vorstellung von dir an. Am 30. Juli 2014 um 21.09 Uhr landete eine E-Mail in meinem Posteingang.
Okay.
Hi Franziska, mein Name ist Marius Winter. Ich studiere an der Filmakademie Baden-Württemberg und ich mache gerne Spiele. 9 Jahre später freut es mich also unglaublich, dass du heute hier zu Gast bist in unserem ersten Pixel Talk. Marius Winter wurde...
Vielen Dank. Das ist ja eine echt kurze E-Mail. Ich dachte, ich hätte mehr geschrieben, aber gut.
Anne, es war eine sehr lange E-Mail, nur fand ich den Teil sehr süß, wie du es vorgestellt hast, dass du gerne Spiele machst. Genau, Marius Winter wurde 1986 in Aschaffenburg geboren. Von 2010 bis 2015 studierte er interaktive Medien an der Filmakademie Baden-Württemberg. Während der Zeit machte er ein Praktikum bei Double Fine Productions in San Francisco und gründete zusammen mit Benedikt Hummel Major Bueno. Seinen ersten richtigen Job hatte Marius als Game Designer bei Studio Fispin und dort war er Ideengeber und Projektleiter von Say No More, einem One-Button-Spiel, in dem es darum geht, mehr Nein zu sagen. Wir reden, glaube ich, gleich noch ausführlicher darüber. Letzten Sommer, nach 5 Jahren, verließ Marius Studio Fispin, um zusammen mit seinem Kindheitsfreund Nick Wunderfax zu gründen. Ja, Marius, schön, dass du da bist. Wir starten mit einer kurzen Warm-up-Runde. Die hat so ein bisschen eine Tradition hier bei den Pixelgrünen. Sind Entweder-Oder-Fragen und ohne lange nachzudenken.
Okay.
Kannst du mir einfach deine Antwort geben?
Okay.
Okay, let's go. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Aufgang.
Entwicklerstudio am Meer oder in den Bergen?
Berge.
Eigenes Studio oder angestellt?
Eigenes Studio.
Game Jam oder Homeoffice?
Homeoffice.
Triple I oder Triple A?
I.
Kaffee oder Club Mate?
Kaffee.
Gamescom oder Amaze?
Amaze.
Und zu guter Letzt, nur noch Ja oder nur noch Nein sagen?
Veto. Beantworte ich nicht.
Okay.
Reden wir später drüber. Franz.
Genau. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie bist du zum Thema Games gekommen? Was gab es da einen Auslöser? Warst du schon immer ein Spieler?
Ja, ich war von der jungen Kindheit an Spieler, weil mein Dad viel Computer gespielt hat an einem Atari ST und viele Adventure-Games gespielt hat. Der Atari ST, meine Kindheit, steht da hinten übrigens auch. Den habe ich irgendwann mal nach Berlin geholt. Das ist das Gerät tatsächlich, an dem ich früher Monkey Island und so gespielt habe. Es läuft noch, das Ding. Und ich plane schon seit Ewigkeiten, dass ich das mal ein Playthrough von Monkey Island auf der Maschine streame. Aber ich habe mich noch nicht getraut. Aber vielleicht kommt es noch. Aber ja, mein Dad hat einfach viel Adventure Games gespielt und da habe ich viel zugeguckt und fand eben die Welten total schön in diesen Spielen. Und ja, mein bester Freund Nick, mit dem ich jetzt auch Wunderfax gegründet habe, der hatte auch einen PC zu der Zeit und da hatte ich noch viel krassere Spiele gesehen, die nicht auf so einem Atari liefen. Und ja, war eben von jung auf total fasziniert davon.
Hast du ein Spiel, das deine Kindheit besonders geprägt hat? Du meintest gerade schon Monkey Island. Ist das so das Spiel oder gab es noch andere?
Auf jeden Fall, The Secret of Monkey Island. Das hat am meisten Wellen ausgelöst, weil, du hast vorhin gesagt, ich hatte ein Praktikum bei Double Fine und davor hatte ich auch ein Praktikum bei Telltale Games und das habe ich alles Monkey Island zu verdanken. Weil ich dachte am Anfang, ich werde Filmemacher. Weil ich mir ist noch niemals in die Idee gekommen, Spiele zu machen, weil ich nie gedacht habe, wie soll ich denn, ich kann ja nicht programmieren, so, es geht gar nicht. Bin noch nicht mal auf die Idee gekommen, aber Geschichten erzählen ist dann über Film so gekommen. Und dann bin ich auf Animation übergeschwappt und habe dann sehr gerne Zeichentrickfilme gemacht. Und eines meiner ersten Zeichentrickfilme war einfach eine Nacherzählung von Monkey Island. Und das hat so, als ich das veröffentlicht habe, ist es so ein bisschen durchs Internet geschwommen und hat dann die alten Entwickler von The Secret of Monkey Island, das jetzt schon über 30 Jahre alt ist, konnte ich deren Aufmerksamkeit erreichen. Und da über so ein paar Ecken dann Telltale Games, Double Fine und ich habe dem Spiel echt viel zu verdanken. Und ich habe auch viel daraus gelernt, so über das Spiele machen und so.
Ja. Das heißt, das Spiel wurde, du hast diese Nacherzählung veröffentlicht und dann kam irgendwann eine E-Mail von Tim Schäfer, der meinte, hey Marius.
nein, so nicht. Es war jemand anders, der mir eine E-Mail geschrieben hat. Nee, nicht ganz. Der Film, The Secret of Monkey Island Flash Film, kam 2007 raus und ist einfach so rausgekommen. Und da dachte ich so, oh, ich werde Animator. Jetzt, ich weiß, was ich machen werde. Und dann habe ich mich 2 Jahre später, 2009, bei der Filmakademie Baden-Württemberg für den Animationsstudiengang beworben. Und dann wurde ich abgelehnt. Und dann zur gleichen Zeitpunkt hat Telltale Games ein brandneues Monkey Island-Spiel announced, nämlich Tales of Monkey Island. Und das ist schon, das hat mein Herz sehr berührt, weil das ewig her war, seit der letzte Teil rauskam. Ewig her. Und als ich gerade frisch diese Absage der Filmakademie bekommen habe, habe ich mir gedacht, ich will denen Aufmerksamkeit. Ich will unbedingt da irgendwie, ich weiß nicht wie, aber ich will Teil dieser Geschichte sein. So, also passiert jetzt ein neues Monkey Island, das muss irgendwie sein. Und ich habe dann noch, so kurz bevor Tales of Monkey Island dann rauskam, habe ich nochmal einen kleinen Film gemacht. Ich frage mich, was wohl passiert in Tales of Monkey Island, so ein bisschen so Fan wundern und so, was könnte passieren, habe so nochmal einen Trickfilm gemacht. Und von Telltale Games hat mich dann Jake Rutkin angeschrieben und hat gemeint, so, hey, das war voll der coole Film, möchtest du für die nächsten 4 Episoden auch noch einen Film machen? Weil das Spiel wurde Episoden nach Episoden eben rausgebracht, jeden Monat ein Spiel. Und da hatte ich dann einen Job ich mache jetzt Zeichentrickfilme für Monkey Island, Tales of Monkey Island. Und es war so mein Fuß in der Tür. Und da ich dann so eine Connection zu Telltale Games hatte und einer deren CEOs Dan Connors zur Gamescom kam in dem Sommer, hatte ich mir gedacht, oh, ich will den treffen und will den so erzählen, so, hey, ich habe gerade eine Absage bekommen von der Filmakademie, ich habe ein Jahr Zeit, kann ich bei euch ein Praktikum machen? Und Dan Connors ist halt voll cool und hat gesagt, ah, oh, ja, klar, cool. Und dann habe ich ein Praktikum da bekommen und habe an der dritten Staffel Sam & Max gearbeitet, The Devil's Playhouse. Das war total krass. Und das war jetzt so ein großer Schritt und überhaupt für mich der erste Schritt in die Spielebranche. Spiele machen, so. Dank Monkey Island.
Wow, das wusste ich gar nicht. Das konnte man von deinem LinkedIn nicht erkennen.
Ach, LinkedIn habe ich noch nie so richtig benutzt. Ich traue mich gar nicht drauf zu gucken. Ich weiß nicht, was da ist. Ja.
Ja, spannend. Und das heißt, du hast dieses, du hast diese vier weiteren Episoden kommentiert und dich dann nochmal entschieden, dich bei der Filmakademie zu bewerben für einen anderen Studiengang?
Ah, doch, ich blieb bei Animation. Ich habe dann beim nächsten Jahr mich wieder beworben und irgendwie war die Bewerbung dann nicht mehr so stressig, weil ich dachte, boah, ich habe gerade ein tolles Praktikum und da war so ein bisschen der Druck weg. Und das hat dann geklappt. Und dann so direkt am Ende von meinem achtmonatigen Praktikum bin ich dann wieder nach Deutschland, nach Ludwigsburg, Filmakademie und Animation studieren. Das dachte ich immer noch, dass ich das mache. Und hatte noch gar nicht so auf dem Schirm, dass es auch interaktive Medien gab dort. Und erst zwei Jahre später bin ich gewechselt zu interaktiven Medien, als ich so langsam das Gefühl hatte, oh, ich mag es schon total, Trickfilme zu erstellen oder Trickfilme zu am Ende zu haben. Aber das Animieren selbst ist mir zu anstrengend. Da war so ein Teil von mir, dass ich dachte, oh, ich habe irgendwie keine Lust zu animieren. Also ich möchte, ich habe so eine klare Idee, wie das Endprodukt wird. Aber am liebsten würde ich, wenn dann einfach Profis dahin haben und dass die dann animieren. Aber ich möchte mich mehr auf das Konzipieren und Storytelling konzentrieren. Und dann dazwischen drin gab es den Double Fine Praktikum, da dachte ich mir, ey, ich muss interaktive Medien studieren. Das macht total Sinn.
Ja. Gott sei Dank hast du dich dafür entschieden.
Ja.
Du hast während dem Studium hast du dann Major Bueno zusammen mit Benedikt gegründet. Ich muss jetzt leider noch mal was von deinem LinkedIn-Profil erwähnen. Dort steht nämlich zu Major Bueno creating small Flash Games each month. Also jeden Monat ein kleines Flash Game entwickeln. Habt ihr da wirklich jeden Monat ein neues Spiel entwickelt? Wie kann man sich da so vorstellen, was ihr da gemacht habt?
Ich hätte da wohl noch schreiben sollen, Komma in einem Jahr. Also wir haben es für ein Jahr gemacht, tatsächlich. Ja, den Benedikt Hummel habe ich auf der Filmakademie kennengelernt. Der war ein Jahr unter mir und hat auch... er hat Animation studiert und blieb da, glaube ich, auch bei Animation. Und der hatte auch schon Flash Games gemacht mit dem Anselm Püter, mit dem er jetzt Studio Seufz gegründet hat oder vor ein paar Jahren gegründet hatte. Und wir hatten 2012 mal an einem Game Jam teilgenommen. Da haben wir mal zusammen ein Spiel gemacht. Und das war unser erstes Spiel und das war total toll. Das war für mich total aufregend, weil ich kann ja nicht programmieren, aber Bene ist Animator und Programmierer in Flash, also er kann ActionScript 2.0 programmieren und in Flash Spiele machen war total cool, weil es ist so ein, es ist wie, wenn man so direkt das Spiel malt und darin animiert, so, man muss nichts irgendwie in einem anderen Programm vorbereiten und exportieren und importieren, sondern es ist alles da. Und wir haben unser erstes Spiel gemacht, The Visit hieß es, und danach, das war im Sommer, und dann dachten wir, oh geil, wir müssen mehr Spiele machen, cool, yeah. Aber so der Wunsch danach reichte nie so richtig, weil es gab dann immer so von alleine einfach mal ein Spiel machen, war irgendwie schwierig, man hat ja immer was zu tun gehabt. Und am Ende des Jahres hat mir dann von einer Webseite gehört, die hieß One Game a Month und die ist quasi dazu da, um dich zu motivieren, hey, hier ist eine Challenge, mach jetzt 12 Spiele nächstes Jahr, mach jeden Monat etwas, mach, auch wenn das nur so eine extrem kurze Interaktion ist. Hauptsache, du machst irgendetwas. Und da haben wir gesagt, das ist perfekt, das ist so eigentlich genau der Tritt in den Hintern, den wir brauchen. Und haben diese Challenge dann gemacht. Und das war richtig cool, weil wir 12 Spiele gemacht haben. Und es gab Monate, also wir haben nicht immer jeden vollen Monat ein Spiel gemacht. Es war dann eher so im Monat verteilt ein paar Tage. Einmal haben wir nur an einem Tag ein Spiel gemacht. Und es gab Monate, wo wir auch so nicht so richtig Lust hatten und dann so ein bisschen uns gezwungen haben, ein Spiel zu machen. Und dann entsteht eines meiner Lieblingsspiele daraus, das wir sonst nicht gemacht hätten. Und das war auch so meine wichtigste Spielemacher-Ausbildung neben dem Studium. Weil das haben wir ja in unserer privaten Zeit gemacht. Und da haben wir 12 sehr unterschiedliche Spiele gemacht.
Und welches davon ist dein Lieblingsspiel?
So ganz zu picken ist schwierig, aber das, was ich eben gemeint habe, hieß A Second Chance. Ich nenne es aber immer Ground Control, weil es so ein Ground Control NASA Simulator ist und man ist eigentlich die Person, die allen sagt, was sie zu tun haben. Und die Grundidee kam davon so, was passiert eigentlich, wenn du den Countdown für einen Raketenstart machst und dich dann verzählst, was passiert dann eigentlich? Und dann haben wir ein Spiel draußen rumgebaut und du schickst Astronauten zu so einem Asteroiden und der muss gesprengt werden und so. Und du musst denen alles sagen, was sie zu tun haben. Also die sollen ins Shuttle reingehen, die Tür muss zu, die Engine muss an und die machen alles. Also du kannst also einfach auch die Bombe, die den Asteroiden zerstören soll, kannst du direkt zünden. oder du kannst die Tür offen lassen, wenn du mit der Rakete losfliegst. Und dann fliegen die Astronauten raus. Und das war narrativ so lustig, weil wir hatten halt einen tollen Synchronsprecher, der die Figur spricht, der immer so mit vollem Enthusiasmus diese Befehle gibt und diese Story auch, dass da irgendwie diese, so dass alle auf dich hören, obwohl du deinen Job nicht gut kannst. Das ist irgendwie auch so ein Theme, finde ich, was ich gerne mache an Spielen, so Spiele, wo man schlecht in einem Job ist, aber du hast den Job und alle müssen damit jetzt klarkommen, das finde ich irgendwie interessant.
Ja, ich sehe einen roten Faden. Konntet ihr die Spiele retten oder können die noch gespielt werden? Habt ihr es irgendwie archivieren können?
Ja, wir haben, oder Bene über Studio Seufz hat 2 Spiele, glaube ich, auf HTML5 portiert. Also man kann Caesar's Day Off und Moonwalls spielen, auch auf dem Handy. Und alle anderen, da haben wir sprechen immer wieder mal so drüber, dass wir mal gucken müssen, dass wir die portieren. Ich meine aber auch, auf Newgrounds, wo wir die Spiele hochgeladen haben, ich meine, es gibt so einen internen Emulator. Man kann die, glaube ich, weiterhin spielen. Bin mir nicht so ganz sicher. Aber du hast schon recht, eigentlich müssten wir gucken, dass wir die auch mal archivieren oder retten, weil ja, Flash wird halt ja nicht mehr supported von allen und so, das stimmt schon.
In der E-Mail, die ich eingangs vorgelesen habe, hast du mich zur Tour Bueno eingeladen. Das war, wenn ich... Mhm. Das war deine Abschlussarbeit an der Filmakademie oder war es Benedikts? Kannst du vielleicht da ein bisschen darüber erzählen, worum ging es da? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Was war Tour Bueno?
Ja, Tour Bueno war ein Roadtrip durch die europäische Indie-Game-Szene. 2015, so 2 Monate, sind Bene und ich mit einem Bus und einem kleinen Doku-Team durch Europa gefahren und haben Indie-Spiele-Entwickler besucht und mit allen jeweils 2 Tage oder 48 Stunden ein Spiel gemacht. Ist ein bisschen lange her, ich weiß nicht mehr, wie viele das waren. Ich glaube 10 oder 12. Also ja, und das war halt so ein 8-wöchiger Roadtrip. Und in Berlin haben wir dich besucht. Und wir fanden die Idee total cool. Zu der Zeit fanden wir die auch voll cool, so, oh, wir sind Stars in der Doku. Also wir waren da total gepackt von dem Indie-Developer-Rockstar Status, den wir aufbauen wollten, der Ben und ich. Bin ja voll transparent, das wollten wir auf jeden Fall. Ich will das nicht mehr jetzt gerade. Ich habe das auch während der Tour gemerkt, so, oh, halt, stopp. Ich bin doch eigentlich total introvertiert. Was habe ich mir dabei gedacht, 8 Wochen von der Kamera gefilmt zu werden? Und du hast auch noch so ein Mikro die ganze Zeit an dir. Jetzt musst du darauf achten, dass du es ausmachst, wenn du aufs Klo gehst und so. Ah ja, und noch socializen, so, ne? Du triffst ja Leute, wir machen das zusammen. War auf jeden Fall ein cooles Experiment und coole Wagnis, aber auch ist auch toll, was daraus entstanden ist, weil wir haben viele Spiele gemacht. Mit dir haben wir einen Dating-Simulator gemacht und sind auch tolle Doku-Episoden rausgekommen. Ich glaube, aber die gibt es nicht mehr. Die wurden auf Arte veröffentlicht. Die gibt es einfach nicht mehr, ne? Ja, schade. Vielleicht auf archive.org oder so, keine Ahnung.
Ja, es war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Ich kann das auch nachvollziehen, ja, was du erzählt hast, dass du irgendwann gemerkt hast, dieser ganze Hype um dich als Person oder um euch, ja, dass dir das vielleicht irgendwann zu viel wird. Ich erinnere mich auch noch, wir hatten ein Airbnb in ein Airbnb in Friedrichshain angemietet und dort haben wir gearbeitet. Und ich glaube, am letzten Tag waren wir alle so durch, dass wir zum Spaß gesagt haben, komm, wir arbeiten einfach in Pyjamas. Das heißt, ich bin zu euch mit meinem Schlafanzug gekommen und dann hatten wir noch so Pizzakartons und wir fanden das total lustig, so überspitzt. Und ich glaube, wir haben gar nicht gemerkt, dass das Kamerateam das total toll fand, weil das natürlich so diesen Stereotypen von Spieleentwicklern entspricht, die in ihren Pyjamas im Keller mit Pizzakartons Spiele entwickeln und wir waren einfach nur noch fertig.
Das war aber auch echt befreiend, Franzi. Das hat so viel Spaß gemacht, dass du halt da auch mitgevibed bist mit unseren fast Burnout. Und es war jetzt die Hälfte der Tour. Aber es war wirklich bizarr, weil wir hatten dann noch ein anderes Fernsehteam zu Gast. In der Airbnb. Also wir haben unser internes Doku-Team und dann gab es, ich weiß nicht, BR oder irgendein TV-Sender. Und die haben dann auch nochmal gefilmt. Das heißt, du hast zwei Kamerateams. Und kein Wunder, dass wir dann gedacht haben, okay, whatever, so, wir sind jetzt hier in Schlafanzügen, wir machen jetzt Soundaufnahmen, unter anderem auch eines der Soundaufnahmen war ein Rülpser und dann durfte jeder mal ins Mikro rülpsen, also so richtig, das war dann wirklich so das Rockstar-Feeling, würde ich sagen. Voll die schöne Bubble.
Ja, auf jeden Fall. Glaubst du auch, dass sich dieses Fandom, dieses Rockstar-Ding in der Innenszene, gibt es das noch oder hat sich das allgemein so ein bisschen geändert? Zu diesem Hype um manche Persönlichkeiten?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich jetzt nämlich auch gefragt, als wir zuletzt auf dem Maze Festival waren. Also es gibt ja so eine Handvoll Indie-Rockstars, die du immer siehst auf dem Maze Festival, ne? So als vor 10 Jahren so dieser, ich denke mal, Durchbruch passierte von Indie-Games. Aber ich habe auch gemerkt, und das fand ich dann total schön, dass ich das dann jetzt auch endlich mal so jetzt mal ganz klar bemerkt habe, einfach eine total riesige Crowd von der nächsten Generation und ich kenne niemanden von... Und das ist so schön, weil du so viele neue Leute kennenlernst. Und ich hatte ja schon ein paar Gespräche mit Leuten, die sagen, ja, das ist der so und so und so. Ja, kennst du nicht? Das ist auch der alle connected und so. Ich so, nee, oh, voll cool. Oh, ich bin jetzt 10 Jahre älter. Also ich bin jetzt eine andere Generation und das ist voll schön. Aber ich weiß es auch wiederum nicht. Ich bin nicht so generell gut informiert, weil ich einfach total überfordert bin, was online alles rauskommt für Spiele und weiß nicht was und so.
Ich glaube schon, dass sich da ein bisschen was getan hat. Es gab ja auch so früher so Notch oder Phil Fish, das waren ja große Namen. Und dann gab es eben auch irgendwann sehr viele Skandale, dass das vielleicht doch nicht so die Helden sind, wie wir sie gerne gehabt hätten.
Ja. Fand ich auch, also finde ich immer gut, wenn sowas publik wird, einfach um dieses mystische Bild zu, diese Illusionen verschwinden zu lassen und so.
Ja. Marius, fällt es dir leicht, Nein zu sagen?
Ich bin auf jeden Fall besser darin geworden. Aber meine Das Schwerfallen, Nein zu sagen, hat auf jeden Fall auch viel damit zu tun, warum wir Say No More gemacht haben. Aber mir geht schon besser damit. Es hat gut, ein Computerspiel darüber zu machen.
Geholfen?
Es hat schon geholfen, ja. Also ich dachte, also ich meine schon. Ja, doch. Schon. Ja, ich sag, ja, ganz klar, ich kann schon viel besser Nein sagen.
Wie bist du zu der Idee mit Say No More gekommen? Wie war da so, was hast du alleine?
Das war der Nick und ich. Also den Nick kenne ich schon seit dem Kindergarten, hast du schon erzählt. Und wir haben 2017 angefangen, zusammen Spiele zu machen. Unser erstes Spiel war so ein Tribute zu Alone in the Dark von 1991 oder 92. Und das war so ein kleines Spiel, das haben wir für den Watermelon Game Jam gemacht und haben es Alone in the Dark genannt. So, wir mussten, also Puns, immer wichtig. Und danach war so die Frage, okay, was wird das nächste Spiel, was wir machen? Und was wir immer machen, ist, wir haben nie so richtig einen Plan, wir legen los und sind totale Bauchgefühl-Menschen und wir wollen uns immer gegenseitig zum Lachen bringen. Was wir zuerst gemacht haben, ist so ein ganz einfaches Spiel ohne Thema, wo man mit wenigen Tasten etwas sagen kann und andere Figuren reagieren darauf. Und unser Humor war halt so überspitzt, so dass, okay, das ist ein Bürosetting und Leute sind gemein zu dir und sagen, hey du, Herr Neuling, mach mir einen Kaffee und so. Und dann kannst du aussuchen zu sagen, ja, nein, oh, vielleicht, weiß nicht, oder bin mir unsicher, was denkst du? Ja, die Kaffeefrage hat gerade keinen Sinn dafür gegeben. Aber wir wollten 4 Responses haben. Ja, nein, vielleicht, egal, was denkst du? Und das Nein-Sagen war direkt schon viel witziger, weil da ist halt so jemand, der ist gemein zu dir und du sagst einfach nein. Und wir haben es auch so animiert, dass die Figur dann wegfliegt. Und das war einfach, wir haben uns kaputt gelacht. Und das ist so generell unsere Design-Philosophie. Wir wollen es erstmal zum Lachen bringen. Und da haben wir dann dieses erste, so ein Prototypen gemacht, wo du durchs Büro rennst und Nein zu gemeinen Leuten sagst und totales Chaos ist. Und haben das bei Talk and Play vorgestellt. Das ist so ein, das jetzt seit der Pandemie ist jetzt wieder zurückgekehrt, ein Event in Berlin, in dem man seine Prototypen ausstellen kann. Und da haben wir diese Demo gezeigt und sind mit ganz vielen Leuten in Gespräche geraten. Und das war total schön, weil die spielen das und es ist witzig, lachen, aber danach unterhalten wir uns total lang über unsere Beziehung mit dem Nein-Sagen. So, ja, ich will auch mal wieder Nein sagen, weil. Und die erzählen dann so ihre Geschichte mit ihrer Beziehung dazu. Und da haben wir gemerkt, so, wir sind auch nicht so gut im Nein sagen. Da ist eigentlich was. Da ist auch ein Thema darin versteckt. Und das war dann so dieser große Aha-Moment. Das war auch dieser Moment, wo wir gemerkt haben, okay, das Spiel ist mehr als nur so ein Gag-Spiel. Und das hat uns total inspiriert und auch so und auch den Mut gegeben, weil das ist ja nur ein One-Button-Game. Du kannst ja nur Nein sagen. Es hat uns den Mut gegeben, daraus etwas Größeres zu machen. Obwohl es Stimmen gab, die sagen so, das ist zu klein, das ist nur so ein Gag-Spiel.
Wann gab es dann diesen viralen Tweet? Ich erinnere mich, den gab es doch auch.
Anfang 2018. Da haben wir haben dann gesagt, okay, bald ist GDC. Wir machen jetzt eine neue Version von dieser Demo und haben einfach ein Video, einen kurzen Clip von dem Spiel einfach mal getwittert und das wurde so ein bisschen viral und es hat uns voll geholfen, weil der Plan war, wir fliegen zur GDC und zeigen es mal ein paar Publishern und gucken, was passiert. Und zu dem Zeitpunkt war ich schon bei Studio Fizbin, aber Nick und ich haben da schon geträumt davon, so, oh, das macht irgendwie Sinn, dass wir zusammen Spiele machen wollen. Und zeigen das mal Publishern und so. Und dass der Tweet viral ging, war halt auch ein großer Bonus. So. Da konnte man gut drauf zeigen. Da guck mal, das Ding kommt an. Ja.
Und im Endeffekt habt ihr das Spiel dann zusammen mit Studio Fizbin, deinem Arbeitgeber, entwickelt, richtig?
Genau. Ja, weil StudiFest mir dann gesagt hat, hey, das ist doch voll cool, so wollt ihr das nicht einfach bei uns machen? So, wir heuern Nick auch an und dann macht ihr das Spiel einfach bei uns. Habt die volle Infrastruktur. Und das war einfach perfekt für uns, weil wir ja auch dachten, wir wollen schon zusammen unser Ding machen. Und ich kann nicht neben der Arbeit dieses Spiel machen. Es muss schon ein Vollzeitding sein. Aber wir fühlten uns noch überhaupt nicht bereit, irgendwie ein Studio zu gründen. Das sind total Neulinge. Keine Ahnung davon. Und dann haben wir das bei Studio Fitzbin gemacht. Und das war richtig, das war einfach genial. Weil wir, ja, wie gesagt, Infrastruktur war da, Team war da, das ich gut kannte, Nick kam dann dazu, alle haben sich verstanden. Ja, und dann kam das, wann kam es denn raus? Vor 2 Jahren, glaube ich. Ja, April 2021.
Und trotzdem hast du dich dann letztes Jahr dazu entschieden, doch zu kündigen, dein eigenes Studio zusammen mit Nick zu gründen. Was war da der Auslöser, beziehungsweise was hat es sich verändert, dass du zu dem Zeitpunkt dann das Gefühl hattest, das kann ich, das können wir, lass uns machen?
Das ist sogar vor 2 Jahren schon passiert. Es sind jetzt schon 2 Jahre unabhängig. Es war so gegen Ende von Say No More, wo Nick und ich bemerkt haben, wir würden gerne so ein bisschen unter uns Sachen machen. Also, weil das Team war schon groß. Also, ich schätze, also die Teamgröße war jetzt variiert, aber ich denke schon, dass es so 15 Leute waren in der Peak-Zeit so vom ganzen Team. Und wir wollten gern erstmal wieder so unter uns was machen, weil das Schöne an Nick und mir ist, dass wir so, wie gesagt, Bauchgefühl-Menschen sind und wir verstehen uns einfach sehr gut und können komischen Ideen nachgehen, ohne sie rechtfertigen zu müssen. Und wenn du ein großes Team unter dir hast, dann musst du ja auch deine Sachen, Ideen vermitteln können, damit dein Team weiß, wohin die Reise geht. Und das fällt uns echt schwer. So. Und das war schon mal ein Bedürfnis. Ja, und generell die Produktion von Say No More war halt auch das Große. Da gab es extrem viel Learnings daraus, wie man ein Spiel produziert, wie man Projektpläne macht. Und wir haben sehr früh mit den Gesprächen angefangen. Wir haben ein Jahr, bevor wir uns entschieden haben zu gehen, haben wir darüber gesprochen und haben angefangen, Geld zur Seite zu legen, dass wir auch Zeit und Raum haben, uns aufzubauen und unsere Vision zu finden. Und so. Es hat sich alles richtig angefühlt, war der richtige Zeitpunkt einfach.
Und wie kamt ihr auf den Namen Wunderfax? Gibt es da eine Bedeutung dahinter?
Ja, der Nick und ich hatten als Kids beide Faxgeräte. Und dann haben wir uns Comics und Bilder immer zugesteckt. Das war so eine Art von Kommunikation. Also ich meine, ne, klar, gab es schon noch lange kein Internet zu Hause und so. Aber wir haben immer gemalt und so und haben uns Faxe geschickt. Und irgendwie ist Nick auf den Namen Wunderfax gekommen. Das war irgendwie total schön. Es war ein cooler Moment. Und wir haben dann gemerkt, alle Social-Media-Accounts, bei allen Plattformen ist Wunderfax noch frei. Noch niemand hatte das, weißt du, auf Twitter und auf Instagram, TikTok, Wunderfax, @Wunderfax ist frei. Und das ist auch echt wertvoll. Wir hatten noch andere Namen, Ideen, aber die sind natürlich alle vergeben. Und dann musst du dann Wunderfax_Games oder so nehmen oder so. Und da dachten wir, das müssen wir.
Jackpot.
Jackpot auf jeden Fall.
Und wie ist das für dich, oder wie war das für dich, Wunderfax zu gründen? Also welche Herausforderungen hast du persönlich so ein bisschen? Und vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr über Wunderfax erzählen. Habt ihr eine Mission, eine Vision, außer den weirden Games?
Also, ja. Ja, jetzt mit einem eigenen Studio und so, da kommt er dann auch noch mit sich, okay, man muss das Studio leiten. Und wenn ich Studio sage, dann meine ich aber auch eigentlich, es ist eigentlich nur Nick und ich. Und wir haben auch, wir haben jetzt gerade noch überhaupt gar kein Team. Wir haben ein Projekt und um auch schon mal Sachen vorweg zu nehmen, wir haben ein Projekt und das ist finanziert von einem Investor auch. ganz viel Glück. Also die Zeitpunkte haben alle gestimmt. Und wir werden uns für das Projekt mit Freelancern, wenn wir das bauen, aber es ist Wunderfax, es ist Nick und ich bisher nur, weil wir es klein halten wollen. Und es kommt aber da trotzdem mit sich, okay, jetzt gibt es Projektpläne und so. Ich muss sagen, wie viel kostet denn ein Spiel so? Wie sehen die nächsten 2 Jahre aus und so? Und das ist schon außerhalb unserer Komfortzone. Und das ist so, das kommt jetzt da mit. Aber was wir bemerkt haben, ist, also es ist jetzt schon 2 Jahre her, seit wir Fitzbin verlassen haben. Wir haben echt viel Zeit und auch gut Geld gespart, um so ein Jahr zu überleben. Dass wir erstmal, Nick und ich haben viel besser gelernt zu kommunizieren und über unsere Gefühle zu reden, so. Also wenn irgendwas nicht in unserer Kommunikation stimmt oder so, wenn wir jetzt auf eine ganz andere Art ja auch miteinander kommunizieren als nur die 2 Kids so von früher, sondern jetzt, wir sind jetzt auch Business-Leute und so, dass wir darüber reden offen. Und parallel gab es auch, jetzt weiß ich den Namen leider nicht mehr, es gab auch ein tolles Programm in Berlin, für
von der Stiftung Gründer Digitale Spielekultur, gefördert vom Medienbord, ja, ist genau. Das, glaube ich, genau, ja.
Genau, richtig, ja. Das ist eine Workshop-Reihe für Gründer für Spielestudios. Da waren wir voll dankbar, weil vorher haben wir Arbeitsamt und so, da gibt es so Kurse, aber da irgendwie passt überhaupt nichts für die Spieleentwicklung. So, Gründungszuschuss haben wir nicht bekommen, weil unser Geldplan nicht passt, aber halt, ja, man macht halt kein Geld die ersten 2 Jahre so. Ja, und was auch richtig, wir hatten am Anfang, was schon schön ist, die Konzeptentwicklung, weil wir wieder so uns einfach so nach vorne gefühlt haben, hatten so eine Spielidee, hatten Prototypen, war wieder richtig cool. Medienboard-Bewerbung, und da haben wir nochmal gemerkt, hey, das ist echt. Bewerbung ist echt schwierig, so ein Konzept schreiben. Wir schreiben einfach nicht. Diese Ideen gefühlt auf Papier zu bringen, das fühlen wir uns nicht wohl irgendwie, weil es uns nicht so liegt. Wir schreiben Texte und denken sich so, das klingt nicht so, wie ich denke, aber okay. Und Medienboard konnten wir überzeugen. Medienboard hat gesagt, cool, ihr kriegt auf jeden Fall 50% von dem Budget. Aber wir haben keine anderen Wege gefunden, die restlichen 50% zu finanzieren. Pitchings an, Publishern, alles so. Wir hatten keinen Elevator-Pitch für dieses Spiel. So. Und das hat einfach nicht geklappt. Und das war fast ein halbes Jahr, wo man einfach so, das war einfach total unbequem, weil erstens verbringst du die meiste Zeit damit, irgendwie dein Spiel zu erklären, das du schon in- und auswendig kennst, aber du weißt nicht, wie du es übersetzt auf Papier. Das fällt Nick und mir schwer. Und dann wartest du viel und pitchst viel, aber du wartest viel. War eine komische Zeit und das war echt eine Herausforderung, mental auch. Aber was wir dann gemacht haben, um da ein bisschen rauszukommen aus diesem komischen Wartebereich, da haben wir einfach ein neues Spiel angefangen und so ein anderes Projekt. Einfach immer wieder so das machen, was wir am liebsten machen und zum Lachen bringen. Und das ist das Spiel, was wir jetzt machen. Das ist krass. Unser erstes Projekt, wir haben nie einen Publisher gefunden. Wir mussten im Medienboard dann leider absagen, obwohl das Medienboard uns zugesagt hat, diese 50%. Aber wir haben einfach nicht den Rest gefunden. Aber es gab ein neues Spiel. Und zu dem Spiel haben wir auch, wir haben einen TikTok veröffentlicht. Also wir haben angefangen, einen TikTok-Account zu machen. Wir wollten schon lange mal wieder während dem Designprozess Dinge zeigen, veröffentlichen. Und der zweite TikTok, was einfach so ein Zusammenschnitt aus Szenen aus diesem neuen Spiel war, der ging auch wieder durch die Decke. Aber das ging viel zu sehr, also das war viel zu früh einfach. Wir haben ja noch nicht mal ein Prototyp für das Spiel. Und das hat so viel Aufmerksamkeit bekommen und danach haben wir erstmal nichts gepostet. Wir haben bis heute noch nichts gepostet und das ist jetzt ein Jahr her, weil wir so Angst hatten, weil wir noch keinen Plan hatten. Wir kannten das Spiel noch gar nicht. Das war dann auch wieder zu viel Aufmerksamkeit zu früh.
Ist es dir schwer gefallen? Danach, ja. Bitte, Entschuldigung, sag du.
Ich wollte nur sagen, dann kurz danach hat sich es dann ergeben, dass wir einen Investor gefunden haben, der da der dieses Spiel finanzieren möchte. Aber und wir warten und ja, bald wollen wir uns wieder so herantasten an das Social Media mäßige. Darauf freuen wir uns auch total. Wir wollen ja teilen, aber das war zu früh. Wir hatten noch keinen Plan in diesem Spiel.
In der Zeit nicht die Hoffnung zu verlieren in dein eigenes Projekt? Oder warst du da felsenfest davon überzeugt, dass, auch wenn ihr keinen Publisher findet, das ist ein super Spiel, das wird irgendwann mal gemacht?
Ja, wir hatten auf jeden Fall, also wir glauben auf jeden Fall, unser erstes Spiel, was so ein halb autobiografisches Spiel ist, und es ist dann einfach jetzt in der Schublade und wartet darauf, dass wir da irgendwann mal wieder was dran machen. Nee, Nick und ich haben uns damit wohlgefühlt und das war auch irgendwie so an die Projekte glauben wir, also den Glauben können wir fast nicht verlieren, weil die Projekte, die wir machen, die bauen alle auf der Nick der lebt auch in Berlin und das ist sein Arbeitsplatz. Wir sitzen auch in einem Zimmer, wenn wir arbeiten und das ist so unser Weg, dass wir immer so etwas Emotionales aus uns rausholen und es passieren Dinge in dem momentanen Spiel, Nick setzt dann was um und dann wird Tränen gelacht und so. Und diese emotionalen Momente suchen wir beim Konzipieren. Und dann wissen wir, okay, das ist total etwas Wertvolles. So. Das ist unkopierbar, dieses Spiel. Das ist unser Spiel. Und deswegen ist für uns eher das Schwierige, wie übersetzt man das für die Welt des Geldes, ne? So für die Leute, die darin investieren wollen, aber auch Geld zurückbekommen wollen und so. Und diese Übersetzung, das ist extrem schwer für uns. Das ist nicht so unsere Sprache.
Kann ich verstehen. Das ist auch eine ganz schwierige Zeit gerade. Ich habe noch ein paar Fragen, die ich dir auch gerne stellen möchte, aber ich möchte auch unser kleines Publikum einladen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden. Ihr könnt sie gerne im Chat schreiben. Ich kann die dann vorlesen. Ist Spieleentwicklung für dich politisch, Marius?
Auf jeden Fall. Ich denke halt, alles ist ja politisch. So, es geht gar nicht unpolitisch. Also wenn ich sagen würde, ich finde, Spielmann ist nicht politisch, ist es eine politische Aussage so.
Lang, vielleicht ist das ein Trend Trend ist das falsche Wort, aber er macht sehr persönliche Spiele und es gab ja auch mal so ein Manifest, das hieß The Personal is Political, wo es ein bisschen darum geht, dass die Probleme, die du als Privatperson hast, sind ja eigentlich ein gesellschaftliches Problem und vielleicht trifft das auch auf eure Spiele zu.
Ja, wir hatten guter Punkt. Was ich mir vor ein paar Jahren auch, ich habe mich vor ein paar Jahren damit befasst, über meine Sorge, dass ich mich nicht genug politisch involviere in der Welt. So. Und dachte so, ich sollte mehr tun, aber was sollte ich tun? Muss ich mehr politisch twittern oder so? Oder soll ich da mehr Aussagen reinhauen? So, wirklich so Fragen habe ich mich gefragt, weil ich habe totale Angst davor, das ist nicht so meine Sprache und dachte immer so, was soll ich nur tun? Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, es ist eigentlich so die. Achso, oder. Hier, ich verbringe mein Leben mit Spiele machen, soll ich nicht so sinnvollere Jobs haben oder so. Aber ich habe das dann gelernt, besonders mit Say No More, dass eben die Spiele so mein Weg sind, eben mich politisch zu beteiligen, nicht nur in den Spielen selbst, so in den, das ist halt schon, also in Say No More, wenn man das spielt und so, da findest du dann schon unsere total linken, harten Aussagen und so da drin. In sehr warm verpackt. Aber auch in der Art, wie wir, ich habe auch angenommen, meine, Position als Gründer, dass ich eine Machtposition habe und dass ich auch so, wenn wir Leute anheuern, dass ich dann auch gucke, so, wen heuere ich an? Und also ich achte auch an mit Nick darauf, so, wenn wir jetzt Leute suchen werden, jetzt für die Position helfen wir in Art Assets oder sonst wie oder sonst was, dass wir nicht einfach blind anheuern und einfach nur auf das Portfolio achten, sondern auch, okay, wir gucken da schon mehr auf Gruppen, die eher zu Minderheitengruppen gehören und so weiter. Und dass wir diese Verantwortung tragen und nicht sagen, ach, nee, der Markt regelt das, sondern das stimmt nicht. Ja. Und das war so eine, ich weiß, es gab nicht irgendwie so einen Aha-Moment, aber
finde ich eine schöne Einstellung.
Ich weiß nicht, was die Frage war. Okay.
Nee, perfekt. Was hat dich eigentlich dazu bewegt, auf den pixelgrünen Discord-Server dem beizutreten?
Das war auch schon so ein Anstoß, so dass da kann ich mich auch so ein bisschen mehr politisch so da ein bisschen im Kontakt sein. Aber ich bin echt unfähig auf Discord, muss ich auch sagen. Aber hauptsächlich, ich bin jetzt mal drin und kann immer wieder reinkommen. Aber ich habe immer noch nicht raus, wie ich Discord richtig benutze. Ich bin so schnell überfordert mit den Nachrichten.
Es gibt schon ein paar Fragen im Chat. Ich würde dir mal die erste stellen. Und zwar fragt Tim, ob die jungen Leuten empfehlen würdest, in die Games-Branche einzusteigen. Kann man von dem Geld überhaupt überleben?
Oh nein, ich denke so, auf jeden Fall. Ey, unbedingt in die Spielebranche einsteigen, weil ja alle Stimmen brauchen und halt einfach auch, was man auf einem Amazfest gemerkt hat, so, es wird immer innovativer. Und es ist eben eine Branche, in der man sich ausdrücken kann und so. Und wenn jemand da hin möchte, auf jeden Fall. Das Geldding ist aber echt ein Problem. So, da weiß ich jetzt gerade auch nicht so richtig, da Trost zu zeigen. Auch wenn man merkt, okay, es ist schon, es bewegt sich schon etwas, dass es mit Fördermitteln mehr klappt und so weiter. Und ich meine, jetzt gab es wieder Deutschlandförderung, da gab es jetzt wieder einen Stopp, aber überhaupt die Existenz der Deutschlandförderung war ja schon ein großer Schritt. Aber es ist schwierig, wenn ein Spiel sich nicht verkauft, am Ende, es ist leider doch so, du musst für den kommerziellen Gewinn entwickeln gerade. Und das ist echt etwas, ich wünschte, wir könnten da ausbrechen und Spiele nur des Spielemachens machen können. Ja, also finanziell wird es schwierig, muss ich ehrlich sagen. Leider so. Aber ich hoffe, ihr seid trotzdem stur genug und macht es trotzdem.
Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich in größeren Firmen anstellen zu lassen.
Ja.
Da gibt es meistens ein Gehalt. Aber es stimmt schon. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, da ging es, war so eine Analyse von Steam-Spielen, Analyse von Indie-Spielen auf Steam. Und der Median, also das, nicht der Durchschnitt, aber so das 50. oder weiß gar nicht, wie man das perfekt ausdrückt, der Median am Profit von Indie-Spielen auf Steam liegt bei $2,000 oder so. Und das ist ja wirklich sehr wenig.
Ja, das ist Peanuts. Und gleichzeitig kommen jeden Tag wie viel? 30, 40, 50 Spiele raus?
Ja.
Es ist schon gerade ein bisschen anstrengend. Aber es ist auch, wie gesagt, so, dann gibt es aber auch das Amazfestival, was riesig groß ist. Und das ist so nicht einfach nur ein Indie-Game-Festival, das ist ein Art-Game-Festival. Da kommen wirklich die coolen, weirden Sachen. Mit weird meine ich was sehr, sehr positiv. So. Und das kriegt ja auch mehr mit jedem Jahr mehr Aufmerksamkeit. Also es passiert ja auch. Es ist nicht hoffnungslos. Das ist auf jeden Fall.
Würdest du dir für die Spielebranche in Deutschland wünschen? Und glaubst du, gibt es da irgendwas, wo sich die Pixelgrünen für einsetzen könnten, deiner Meinung nach?
Ja, ich wünsche
dir was.
Ich denke echt nur an Geld und halt, ne, so dass das Teams ohne Existenzängste Kunst machen können, ne? Es ist das Geld, das blöde Geld. Na, und irgendwie, ich weiß nicht, wie es aussehen kann, aber man braucht eine Sicherheit nach einem Projekt. Du arbeitest über ein Jahr an einem Projekt und dann kommt es raus und wenn es nicht hohe Wellen schlägt, dann was danach so. Und dann ein Sicherheitsnetz für Künstler, ne? Das brauchen wir.
Ja. Gibt es sonst noch Fragen von euch?
Ich kann auch je nach Zeit, wenn wir Stunden haben, ich kann viel über Monkey Island erzählen.
Leg mal los. Kannst uns gerne ein bisschen was über Monkey Island erzählen. Gibt es eine Lieblingsszene? Oh, Leute, ey.
Nee, leider nicht. Ja, kann ich nicht sagen. Aber mein Lieblingsspiel ist das allererste. Secret of Monkey Island. Wenn ich jetzt meine Slides auspacken könnte, ich würde euch erzählen über, wie sich die Welt anfühlt, wie so echt sich so echt anfühlt, wie es so schön ist, sich in dieser Welt zu verlieren. Aber das Fass mache ich jetzt nicht auf, sonst rede ich wirklich Stunden darüber. Ich liebe dieses Spiel so sehr.
Da fragt er, was habt ihr für Überlegungen gehabt, damit das Spiel möglichst inklusiv ist und sich möglichst viele wiedererkennen können? Ich vermute, er spricht von Say No More.
Say No More? Wahrscheinlich, oder? Okay, ja, bei Say No More hatten wir direkt gesagt von Anfang an, wir möchten das Character Design so non-binär wie möglich haben. Und wir möchten, dass du nicht so ganz einschätzen, nicht so ganz das Geschlecht einschätzen kannst von Figuren. Und es gibt ja ewig viele Figuren in dem Spiel. Ich weiß nicht, so 200. Und wir wollen das so groß aufziehen, dass du wirklich merkst, so, ist vielleicht none of my business, so. So, ich muss doch nicht immer das Geschlecht einschätzen können von Personen. Und das war uns total wichtig. Und deswegen haben wir auch den Character Creator eingebaut, dass du auch dich selbst kleiden kannst, wie du möchtest. Und es gibt, das haben wir einfach intern auch so gesagt, dass das Spiel so zu betrachten. Die Hauptfigur, they, them pronouns, dass du da auch nicht, du wählst kein Geschlecht in irgendeiner Form. Nur deine Fashion suchst du dir aus in dem Spiel. Das war mir total wichtig. Leider, ich könnte auch mal sagen, wo ich wünschte, das hätte mir besser geschafft, aber einfach falsch eingeschätzt. Ich voice acte 70% aller Lines in dem Spiel. Und 1, 2, 3, 4 andere SchauspielerInnen sprechen den Rest. Und ich wollte das komplett fair verteilen auf alle Figuren und einfach zeittechnisch total unterschätzt, wie lange das dauert im Studio. Und ich habe dann quasi den Rest aufgenommen. Das ärgert mich, weil eben ich eben diverse Schauspieler eben in diesem Spiel haben wollte und in allen richtig schön verteilen. Und da ist es mir auch so gekommen, so hier. Man muss viel Zeit einrechnen, so im Studio. Es war für mich auch zum ersten Mal Director für Voice Actors zu sein. Es war schwierig und ja, das würde ich echt gerne ändern. Aber das war beim Casting auch so uns wichtig. Ja.
Schön. Kann ich verstehen, diesen Wunsch, das möglichst divers zu gestalten, aber dann, ja, im Endeffekt, Zeit und Geld sind leider oft, oder setzen die Grenzen.
Das war aber echt schön, dass die Möglichkeit, also wir hatten das Studio, Rekorderstudio, die haben die Aufnahmen und das Casting, also Casting auch mitgemacht hier in Berlin. Die waren echt cool, weil wir halt direkt gesagt haben, okay, dieser eine Charakter, sie ist eine Person of Color und unser Voice Actor soll auch Person of Color sein. Und wir haben da keine Gegenfragen gestellt. Es gab andere Studios, die wir gecastet haben, die haben gesagt, das können auch Weiße, die können das auch, das hört man nicht. Und dann so, es geht nicht darum. Und das war cool. Das war uns einfach total wichtig. Und das sind so die Dinge, wo ich zu dem Thema, was wir vorhin haben, so, das ist einfach total wichtig, dass wir da die Verantwortung mitnehmen.
Absolut. Marius, vielen, vielen Dank.
Oh, schon vorbei. Das war so schön. Schöner Kaminabend ohne Kamin.
So hatte ich es angeteasert. Vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast, uns von ja, deinem Leben als Game Designer, als Game Entwickler erzählt hast. Ich fand es total spannend. Ich habe auch noch ein paar neue Dinge gelernt über dich. Und ja, vielen Dank an alle, die zugehört haben.
Danke euch. Vielen Dank.
Danke an euch alle. Und das war's für heute. Tschüss.
Ciao.